In diesem Jahr werden in der Schweiz mehr als 100 Milliarden Franken vererbt. 100 Milliarden Franken. Zum Vergleich, pro Jahr stellt man in der Schweiz Waren und Dienstleistungen von insgesamt 800 Milliarden Franken her. Rund ein Achtel von allem, was man in der Schweiz also erwirtschaftet, wird vererbt. Der Unterschied? Wichtiger Unterschied. Fürs Erbe macht man rein gar nichts. Man ist nur Sohn oder Tochter oder sonst irgendeine Person, die im Erblasser, der Erblasserin nachsteht. Dabei ist Erbe sehr ungleich verteilt. Wenige erben sehr viel, viele nur wenig. Ist das gerecht? Und was macht das mit der Gesellschaft in der Schweiz? Darüber werden wir in der aktuellen Folge vom Beobachterradar diskutieren, aber auch über die Frage, welche Probleme denn beim Erben auftauchen können, denn kaum etwas führt so häufig zu Streit wie Erbschaften. Das merkt man beim Beratungszentrum vom Beobachter täglich. Sie hören Beobachterradar. Mein Name ist Dominik Strebel und mit mir im Studio sind heute der Philosoph Christian Budnig und die Beobachterrechtsberaterin Helena Ott. Hallo zusammen.
Hi Dominik.
Hallo.
Ich habe es gerade gesagt, es werden unglaublich hohe Summen in der Schweiz vererbt. Wer kann sich schon 100 Milliarden Franken vorstellen? Das ist eine abstrakte Zahl. Erbe hat aber bei jedem Menschen konkrete Auswirkungen. Schon vor dem Erbe. Also ich zum Beispiel, ich komme aus einem eher gehobenen Mittelstand. Mein Vater war Chefarzt. Ich habe immer schon bewusst oder unbewusst mit der Vorstellung gelebt, dass meine Eltern mich aus finanzieller Not könnten retten, wenn ich es dann ganz vergeige in meinem Leben. Darum bin ich wahrscheinlich auch mehr Risiko eingegangen. Ich bin nach dem Jusstudium zum Beispiel nicht Wirtschaftsanwalt geworden, sondern Journalist und habe mich auch dort schon früh für Projekte eingesetzt, die sich jetzt nicht zwingend haben müssen rechnen. Christian, du hast dich ja als Philosoph intensiv mit Erbe befasst. Und bevor wir über das reden, über die philosophischen Fragen, hast du schon oder wirst du voraussichtlich etwas erben?
Ich werde sehr sicher nichts erben. Das ist etwas, was ich weiß, was ich seit längerer Zeit weiß. Das hat zum Teil oder zum großen Teil damit zu tun, dass ich aus einer Familie stamme, die Migrationshintergrund hat. Wir sind Ende der 80er Jahre nach Deutschland gekommen. Meine Eltern waren damals so um die 40 herum. Das heißt, sie hatten ein bisschen mehr als 20 Jahre Arbeitszeit, um neues Vermögen anzusammeln, was nicht genauso viel ist wie andere Leute zur Verfügung haben. Wir haben alles, was wir hatten in Polen, wo ich herkomme, lassen müssen. Das heißt, da ist nichts übrig geblieben, sozusagen, was an mich oder mein Bruder hätte vererbt werden können. Und insofern weiß ich, dass da auch nichts kommen wird.
Und hätte denn das deine Lebensplanung gegen mich beeinflusst?
Es ist schon seltsam, weil mir diese Frage tatsächlich erst sehr spät in meinem Leben vorgekommen ist. Ich habe mir eine ganze Zeit lang überhaupt gar keine Gedanken über das Thema Erben gemacht. Das war für mich irgendetwas komplett Fremdes, was ich aus Fernsehserien oder Filmen kannte. Und erst so in den letzten Jahren, nachdem ich in ein bestimmtes Alter gekommen bin, eine Familie gegründet habe, angefangen habe, mit Leuten zu tun zu haben, die auch älter werden, ältere Eltern haben, habe ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis hier in der Schweiz festgestellt, dass es doch relativ viele Leute gibt, die etwas zu erwarten haben oder etwas geerbt haben. Und das ist dann plötzlich so ganz nah an mich herangerückt als Phänomen.
Und was ist denn passiert?
Ich habe im Grunde das erstmal so ein bisschen mit Interesse einfach beobachtet, so wie man etwas beobachtet, das man noch nicht kennt. Es ist nicht unbedingt ein Beobachten, wie man einen Außerirdischen beobachten würde, aber ich habe plötzlich festgestellt, das Leben von Leuten, mit denen ich befreundet bin, mit denen ich sehr vertraut bin, ist in dieser entscheidenden Hinsicht ganz anders als mein Leben. Ja. Und das hat schlussendlich dazu geführt, dass ich über mein Leben ein bisschen anders nachzudenken begonnen habe. Ich habe festgestellt, dass ich zum Teil deswegen, weil ich nichts erbe, möglicherweise in meinem Leben bestimmte Entscheidungen getroffen habe, die ich vielleicht anders getroffen hätte, wenn da wenigstens die Aussicht bestanden hätte, irgendetwas zu erben.
Zum Beispiel?
Es wäre wahrscheinlich etwas verkürzt, wenn ich das nur auf die Abwesenheit der Aussicht auf Erben zurückführen würde. Aber so Episoden in meinem Leben, wo ich vor einer Entscheidung stand, wie beispielsweise im Studium, als ich mir überlegt habe, für ein Jahr ins Ausland zu gehen. Ich habe es damals nicht gemacht, zum Teil deswegen, weil ich wusste, dass es auf jeden Pfennig damals ankommt, auf jeden Cent ankommt. Und ich war nicht bereit, dieses Risiko einzugehen und zum Beispiel meinen Studierendenjob aufzugeben, den ich damals hatte.
Helena, gleiche Frage an dich. Hast du schon oder wirst du voraussichtlich etwas erben?
Ich habe gerade geerbt. Mein Vater ist letztes Jahr gestorben. Und ich habe schon mein ganzes Leben lang gewusst, dass ich etwas erben werde. Und ich glaube schon, also mir ist das schon immer bewusst gewesen. Ich habe auch wahrgenommen, dass es andere Freunde von mir gibt, die das nicht haben, was knapp ist. Und ich glaube schon, es hat auf mein Leben einen Einfluss gehabt. Ich habe halt, wie du auch, ein Sicherheitsnetz gehabt. Ich habe gewusst, wenn etwas wäre, meine Eltern haben Geld, könnten mir aushelfen, wenn alles schief läuft. Ich habe ein Auffangnetz. Und ich glaube auch, es hat meine Entscheidung jetzt gerade in beruflicher Hinsicht auch beeinflusst. Weil ich habe es in Anführungszeichen nicht nötig hatte, möglichst viel Geld zu verdienen, sondern ich konnte etwas machen, was ich gerne mache. Ich mache Rechtsberatung, ich bin nicht Anwältin, ich könnte wahrscheinlich mehr verdienen. Aber es macht mir mehr Spass, das, was ich jetzt da mache. Und ich kann mir das leisten.
Und findest du es gerecht, dass du einfach so, ohne dass du etwas dafür gemacht hast, Vermögen bekommst?
Ich frage mich, ob es eine Frage von Gerechtigkeit im Sinn ist, dass alle müssten immer gleich viel haben. Aber ich weiss, dass ich privilegiert bin, dass ich eben die Möglichkeiten habe. Und ja, aber gleichzeitig gibt es mir auch die Möglichkeit, etwas zurückzugeben.
Mhm. Christian, stört dich die Vorstellung, dass jetzt andere etwas erben, also ohne dass sie irgendwie etwas verdient haben, unter Umständen viel Vermögen bekommen, jetzt sind die Leute aus deinem Freundeskreis, also nicht gleich sind wie du?
Überhaupt nicht. Das stört mich überhaupt nicht. Natürlich gibt es die Vorstellung von Leuten, die ich nicht kenne, die sehr viel erben werden, also diese Superreichen, die Milliardenbeträge erben werden, das ist vielleicht noch was anderes und darauf kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Aber die Leute in meinem Freundeskreis, die erben werden, es ist nicht so, dass ich denen das nicht gönnen würde auf eine bestimmte Weise. Eben, ich stelle nur fest, dass in ihrem Leben etwas fehlt, was in meinem Leben eine Konstante dargestellt hat und das ist so ein Gefühl der materiellen Unruhe, nenne ich das immer. Das ist wie so ein Summen im Hintergrund immer dabei gewesen und der Kontakt mit Leuten, die etwas erben werden, hat mir diese Summen ein bisschen präsenter gemacht. Ich habe es plötzlich mehr gehört. Sozusagen. Es war immer da, aber ich habe es mehr gehört und in dieser Hinsicht war das nicht nur eine schöne Erfahrung, weil mir einfach klar geworden ist, dass ich selber so unentspannt bin, was Geld und materielle Dinge angeht, während andere Leute nicht nur, aber zum Teil wegen der Aussicht auf Erbschaft diese Entspanntheit an den Tag legen können.
Mhm. Und das Angespanntsein, das führt dann dazu, dass du vielleicht beruflich ehrgeiziger bist oder was passiert durch das Summen?
Das mit dem Ehrgeiz, ich weiß nicht, ob es sich direkt auf den Ehrgeiz auswirkt. Ich würde eher sagen, dass es etwas mit sehr pragmatischen und sehr vernünftigen Entscheidungen zu tun hat, bei denen ich, glaube ich, in der Vergangenheit wenig Risiken eingegangen bin. Das kann gut oder schlecht gewesen sein. Das kann man rückblickend fast gar nicht einschätzen. Es ist auf keinen Fall so, dass ich etwas bedauere. Mhm. Ich glaube, es ist alles sehr gut gekommen bei mir. Und in dieser Hinsicht ist es nicht so, dass ich denke, oh verdammt, wie blöd war das, dass ich ohne die Aussicht auf Erbschaft leben musste. Das war bei mir gar nicht der Fall. Aber eben, es ist so ein bisschen nagendes Gefühl, kommt alles gut materiell. Und das begleitet mich und mein Leben. Und ich glaube, das ist die Erfahrung, die viele Leute machen, die nicht damit rechnen können, dass sie, wie Helena, wie du gesagt hast, in eine Notsituation aufgefangen werden.
Jetzt, Christian, du bist Philosoph. Jetzt anknüpfend an das, was du vorher gesagt hast. Ich meine, wenn man materielle Unruhe hat, dann wird man ja nicht Philosoph, weil ich stelle mir jetzt vor, ein Philosoph ist jetzt materiell nicht so optimal bettet.
Erstens stimmt das nicht ganz, weil die Philosophie ist, da sage ich meinen Studierenden immer wieder, die oft mit Sorgen im ersten Semester auftauchen, die ihnen von ihren Eltern eingepflanzt wurden, die gegen das Philosophiestudium waren und ihnen empfohlen haben, etwas Vernünftiges, wie es dann heißt, zu studieren. Das stimmt nicht. Mit dem Philosophieabschluss kann man sehr viele Dinge machen. Es ist zwar kein Zahnarztabschluss, der auf einen bestimmten Beruf hinausläuft, aber man kann sehr viele Schlüsselqualifikationen erwerben, die einem auf dem Arbeitsmarkt gut weiterhelfen. Und zweitens ist es so, dass ich tatsächlich mit dem Philosophiestudium so eine Art Kompromiss gefunden habe. Ich hätte ja auch etwas noch waghalsigeres machen können. Ich hätte eine Künstlerexistenz aufnehmen können. Das hätte mir auch gefallen. Ich wäre gerne Schriftsteller geworden, aber das wäre viel zu viel Risiko gewesen. Mhm. Es war ein Kompromiss. Ich habe auf Lehramt angefangen, habe das Lehramt dann irgendwann mal aufgegeben, als ich gemerkt habe, dass die akademische Karriere nicht ganz ohne Aussichten ist. Und auf diese Weise bin ich dann doch einen relativ sicheren Weg gegangen.
Meine Philosoph, oder? Was macht man da? den ganz langen Tag. Also, meine, liest du irgendwie in einem Fass umeinander und schaust, dass niemand dir in der Sonne steht, so wie der Herr Diogenes zumal oder so. Man hat so Vorstellungen. Was machst du?
Oh, wäre das schön. Wäre das schön, wenn ich so leben könnte. Nein, die Philosophie ist eine ganz normale akademische Disziplin, wie andere Disziplinen auch. Das heißt, wenn du an der Uni arbeitest, wie ich es seit Jahren tue, dann bist du im Wesentlichen mit Forschung und Lehre beschäftigt. Lehre relativ klar. Ich habe sehr viel Studierendenkontakt, den ich liebe und schätze, weil die Philosophie eine dialogische Disziplin ist, wie man viel von anderen lernen kann im Gespräch. Und die Forschung besteht dann tatsächlich, und da ist vielleicht das Fass mit dem Diogenes noch am ehesten dran, die Forschung besteht tatsächlich darin, dass man relativ alleine über Dinge nachdenkt und versucht, die dann zu formulieren, um sie mit anderen zu diskutieren.
Und wenn man das macht, lebt man denn als Philosoph besser, wenn man die Welt ein bisschen besser verstanden hat?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, nein. Ich denke nicht, dass man per se besser lebt. Das ist sozusagen wie vieles in der Philosophie oder wie fast alles in der Philosophie immer noch eine offene Frage, worin das gute Leben besteht. Man lebt aber ein wenig klarer als andere Leute, weil die Philosophie mit ihrem Instrumentarium uns ermöglicht, Klarheit, begriffliche Klarheit zu erlangen in Dingen, die ansonsten etwas chaotisch wirken können. Wir können uns vielleicht schneller und besser einen Reim auf bestimmte Probleme machen. Das heißt nicht, dass wir sie sofort lösen werden, aber wir sehen die Strukturen schneller, glaube ich. Mhm. Das ist das, was man im Philosophiestudium tatsächlich erlernt, diese analytischen Skills, die einem erlauben, Strukturen zu erkennen.
Darum haben wir dich hier auch eingeladen, weil wir uns ja rund um Erbschaften genau darum kümmern oder uns Gedanken machen, was sind die Strukturen, ja. Was wabert da im Hintergrund. Warum hast du dich mit Erben anfangen befassen?
Ich glaube, das Erbthema war unterschwellig schon immer auf meinem Radar, weil wir einfach in Zeiten leben, in denen die globalen Ungerechtigkeiten immer mehr zunehmen. Viele Leute reden nicht ganz zu Unrecht von einer Ungerechtigkeits- und Ungleichheitskrise, die wir im Moment durchleben. Es grassieren ja immer wieder diese drastischen Prozentzahlen herum. 1% der Bevölkerung hat mehr als die ganzen 99 restlichen zusammengenommen, etc. etc. Und der Mechanismus des Vererbens ist, glaube ich, einer der zentralen Mechanismen, die diese Strukturen aufrechterhalten. Mhm. Und das macht, glaube ich, ein Nachdenken darüber nötig, wie gerechtfertigt dieser Mechanismus ist. Ein Nachdenken übrigens, das nicht erst heute losgeht. Darüber haben Philosophen schon seit Jahrhunderten nachgedacht.
Und was sagt denn da der Philosoph? Ist es gerecht, dass man so bedeutende Vermögen einfach so bekommt, ohne etwas dafür zu machen?
Es ist wie viele philosophische Fragen eine umstrittene Frage seit Jahrhunderten. Und eines der Kennzeichen der Philosophie ist, dass wir keine konkreten Antworten parat haben. Es gibt nicht sowas wie, das ist die Position der Philosophie. Haben sich aber bestimmte Argumentationsmuster herausgearbeitet. Und zu diesen Argumentationsmustern gehört eben eine bestimmte Argumentation zunächst für die Praxis des Vererbens. Mhm. Und diese Argumentation geht im Wesentlichen vom Begriff der Freiheit aus. Das ist ein Ideal, ein Wert, der zentral für unsere Gesellschaft ist. Wir alle sind für Freiheit, glaube ich. Einschränkungen der Freiheit werden per se als schlecht empfunden. Kann man sehr auf den ersten Blick zumindest sehr leicht dafür argumentieren, dass zu unserer Freiheit als Bürgerinnen und Bürger auch dazu gehört, dass wir bestimmte Dinge haben und dass diese Dinge uns nicht weggenommen werden dürfen. Wenn ich einfach so eine Wohnung oder ein Auto benutze und immer davon ausgehen muss, dass andere Leute daherkommen werden und mir das wegnehmen können, dann schränkt mich das ziemlich massiv ein in der Art und Weise, wie ich mein Leben gestalten werde. Das heißt, eine Voraussetzung für eine freie Lebensgestaltung ist eben, dass uns Dinge gehören.
Also Eigentum,
ja,
Privateigentum.
Sowas wie Privateigentum gibt. Und dann kann man in einem nächsten Schritt argumentieren, dass Privateigentum nichts anderes heißt, dass ich mit den Dingen, die mir gehören, machen kann, was ich möchte. Was sollte das auch sonst heißen? Und zu diesen Dingen, die ich machen kann, gehört eben auch, dass ich dieses Eigentum verschenken kann. Darin wären sich auch ziemlich viele Leute einig. Also wäre seltsam zu sagen, das gehört mir, aber ich kann es nicht verschenken. Was für ein Gehören soll das denn sein? Ja. Und der nächste Schritt ist ein ebenso relativ harmlos scheinender Schritt, der aber dann in der Debatte problematisiert wird. Man kann dann argumentieren, dass Vererben nichts anderes als eine besondere Form des Verschenkens ist. Nur mit dem Unterschied eben, dass die schenkende Person gestorben sein muss, bevor das Geschenk übergeben wurde, sozusagen.
Also Erben ist eigentlich am Schluss Freiheit.
Genau.
Und was spricht dagegen, gegen das Erbrecht oder das Vererben? Oder wo sind die Probleme? Ich meine, ist ja super.
Ja, das ist super. Aber ich habe ja eingangs angedeutet, dass wir möglicherweise in dieser Gleichheitskrise leben, in dieser Krise der Ungleichheit vielmehr. Die Gleichheit ist nämlich ein anderes Ideal, das in den zentralen Debatten der politischen Philosophie immer so das konkurrierende Ideal zum Ideal der Gleichheit fungiert. Und aus der Perspektive der Gleichheit ist es möglicherweise nicht so schön, dass Wohlstand akkumuliert wird und nur bei bestimmten Personen oder in bestimmten Familien angesiedelt wird. Das könnte unter anderem die Wirkung haben, dass wir uns als Bürgerinnen und Bürger nicht mehr von gleich zu gleich verstehen. Es könnte aber auch Auswirkungen auf die Chancengleichheit haben. Das ist, glaube ich, eine der zentralen Argumentationslinien gegen die Praxis des Vererbens. Wir wollen Chancengleichheit. Chancengleichheit scheint aber etwas mit Wohlstand zu tun zu haben. Und wenn Erben Wohlstand ungleich verteilt, dann wird das auch ein Problem für die Chancengleichheit sein.
Mhm. Also man könnte jetzt argumentieren, Helena und ich, wir haben die Chance gehabt, jetzt, weiß nicht was, Wirtschaft
zu machen, was wir wollen.
Genau, und viel Geld zu verdienen, irgendwie in einem Beruf, wir könnten aufsteigen und haben uns dann können freier entscheiden und sagen, wir wollen jetzt den Beruf, der uns vielleicht auch ein bisschen glücklicher macht. Und du bist eigentlich getrieben gewesen von deiner materiellen Unruhe und bist darum nicht Künstler geworden, hast müssen Philosoph werden. Ist das die Auswirkung von Chancenungleichheit?
Ja, das wäre also in meinem Fall wäre das sicher falsch, das so zu charakterisieren, weil ich ja alles geschafft habe, was ich schaffen wollte. Aber ich glaube, dass die Auswirkungen auf Chancengleichheit vielleicht, keine Ahnung, bei bedeutenderen Vermögen richtiggehend greifen. Es ist schwierig, da irgendwelche Grenzen anzugeben, aber wenn irgendjemand ein Häuschen erbt oder so, dann wird das nicht sofort dazu führen, dass diese Person drastisch mehr Chancen hat. Es kann aber sein, dass eine Person, die massiv viel Geld erbt, plötzlich anfängt, Dinge zu machen, die sie vorher nicht gemacht hätte und dadurch einen politischen Einfluss entwickelt. Okay. Einen Zugang zu bestimmten Ämtern erlangt, den andere Personen nicht haben. Und das ist durchaus vorstellbar. Ja.
So Elon Musk oder so.
Ja.
Mhm. Ja, und die andere Richtung ist doch auch die, die ganz wenig haben, wo Kinder dann eben vielleicht gar nicht können studieren, weil sie müssen möglichst schnell Geld verdienen. Das ist auch ein Thema mit der Chancengleichheit, wo man eben in unserer Situation hat können, ein paar Jahre ausstudieren und dann schauen, was man damit macht.
Also es gibt Gründe, die gegen das Erbrecht sprechen, aber jetzt das Erbrecht abschaffen, da würdest du jetzt auch als Philosoph damit hadern,
das Erben als Praxis vollständig abzuschaffen. Mhm. Ich würde damit als Philosoph hadern, aber ich würde damit auch als jemand hadern, der aus, sagen wir mal, materiell angespannten Verhältnissen kommt. Es gibt ja ganz oft dieses Phänomen, dass Ungleichheiten gerade dadurch beseitigt werden können, dass Dinge vererbt werden. Wenn du dir beispielsweise eine klassische Arbeiterinnenfamilie vorstellst, in der beide Eltern arbeiten, in der die finanziellen Verhältnisse prekär sind, angespannt, aber man schafft es doch über die Jahre ein Häuschen abzuzahlen. Dann möchte man doch dieses Häuschen weiter vererben, um innerhalb dieser Familie sowas wie Wohlstand und Chancengleichheit zu ermöglichen. Mhm. Das wird sozusagen eine gute Weise, wie Erbschaft funktionieren kann. Womit ich ein Problem habe und womit die meisten politischen Philosophen dann auf die eine oder andere Weise ein Problem haben, ist schrankenloses Erben, uneingeschränktes Erben. Und die entscheidende Frage ist dann, welche Einschränkungen und wie viele Einschränkungen sollen wir anstreben?
Da wären wir so bei Erbschaftssteuerdiskussion und genau. So, und da kommen wir am Schluss vom Podcast noch dazu. Helena, erlebst du das am Telefon?
Also, dass den Leuten extrem wichtig ist, etwas zu vererben, das erleben wir sehr stark am Telefon. Wir haben sehr, sehr viele Kunden, die uns anrufen, eben gerade wegen dem Häusli. Die meisten oder viele, die bei uns wegen dem Erben anrufen, die haben etwas zum Vererben natürlich. Gerade in der Vorbereitung, in der Planung, und die wollen, dass ihr Häuschen weitergeht. Es geht zum Teil so weit, dass sie ihr Häuschen unbedingt ihren Kind vererben wollen, und die Kinder leben schon lange an einem anderen Ort und haben gar kein Interesse mehr an dem Häuschen. Aber für die Eltern ist es das, was sie erschaffen haben, wo sie ihr ganzes Leben darin investiert haben, und das muss weitergehen, das muss bleiben. Das ist wirklich sehr, sehr ein starkes Anliegen bei vielen Leuten.
Und sie müssen mit dem Häuschen noch ein bisschen weiterleben über den Tod aus, quasi so.
Ja, man muss das, was man geschaffen hat, können weitergeben. Ja. Es wäre ja irgendwie die Vorstellung, dass es einfach fertig ist, wenn man stirbt, und eben das, was man dafür gelebt hat, nicht weitergeht. Mhm. das ist schwierig für die Leute.
Ja, da kommen wir dann sicher noch dazu. Das öffnet ja ganz neue philosophische Fragen. Aber bevor wir weitermachen, das ist ein Podcast vom Beobachter. Wir machen fairen Journalismus. Wir schauen dort hin, wo andere wegschauen und arbeiten für eine gerechtere Schweiz. Schauen Sie mal rein, am besten mit der App beobachter.ch/app. Jetzt, Helena, wie erwähnt, kommen wir jetzt zu diesen handfesten, saftigen Fällen aus deinem Beratungsalltag, der Erbstreit. Eben, du erlebst Erbrecht jeden Tag, ganz konkret und handfest. Du beratest im Beobachterberatungszentrum Menschen am Telefon zum Erbrecht. Was für Probleme stehen da im Vordergrund? Mhm. Kannst du das irgendwie ein bisschen typisieren und mal einen Fall erzählen?
Ja, also wir haben zwei Gruppen, oder? Wir haben die Leute, die anrufen, weil sie ihren Nachlass planen. Eben die, die unbedingt ihr Häuschen weitergeben wollen. Und die andere Gruppe sind die, die eben geerbt haben. Und dann geht es ums Abwickeln von der Erbschaft. Die einen sind dann administrative Fragen. Was muss ich machen? Die Bank hat das Konto gesperrt. Und die anderen sind die, die Streit haben untereinander, unter den Erben. Oder wo jetzt auch wirklich vom Testament her schlecht weggekommen sind. Jetzt eben bei der Planung geht es häufig darum, wie kann ich es weitergeben, wie kann ich es gerecht machen. Oder mit gewissen Kind hat man vielleicht schon ganz viel müssen unter die Arme greifen. Wie kann man es machen, dass beide gleich viel haben. Oder wir haben ein Häuschen und drei Kinder. Und das Häuschen soll unbedingt weiter bestehen. Also wie machen wir es, dass das Häuschen ein Kind kann das Häuschen übernehmen, am besten natürlich das, was schon drei Enkel hat und wo der Eltern am liebsten ist. Aber wie kann man es jetzt machen, dass das dann geht mit dem Erbrecht? Wir haben ja die Pflichtteile. Also jedes Kind hat einen gesetzlichen Anspruch auf seinen Pflichtteil. Und manchmal haben wir auch Leute, die anrufen, weil sie ihre Kinder enterben wollen, weil die nichts erben sollen.
Ah ja. Das kommt häufig vor?
Es kommt recht regelmässig vor. Einfach häufig ist es, weil die Kinder einen enttäuscht haben, weil sie nicht mehr auf Besuch kommen. Oder ganz selten gibt es auch Fälle, wo dann wirklich vielleicht ein bisschen gerechtfertigt sind, wo das Kind einer Sekte beitreten ist, das ganze Vermögen dort reinfließt und man will einfach nicht, dass das ganze Geld dorthin geht. Aber das kommt vor und da müssen wir die Leute auch nicht ein bisschen enttäuschen, weil Enterben ist in der Schweiz super schwierig. Also das Kind müsste schon ein Verbrechen gegen den Elternteil oder einer denen nahestehenden Person verübt haben. Also es langt nicht einmal, wenn das Kind ein allgemeiner Verbrecher ist. Es muss wirklich gegen die Eltern oder nahestehende Leute sein. Oder man muss familienrechtliche Pflichten verletzt haben. Aber da redet man von rechtlichen Pflichten und eben nicht vom, es kommt nicht mehr auf Besuch.
Mhm. Aber das ist ja eine spezielle Entscheidung vom Gesetzgeber, dass er wie sagt, Kinder haben einen Pflichtteil und einen Enterbungsschutz quasi, unabhängig von der Beziehung, die sie zu den Eltern haben. Also Beziehung, die gelebte Beziehung zwischen zwei Menschen, ist weniger wichtig als jetzt die Gen. Wenn ich jetzt den Christian anschaue, was sagt der Philosoph?
Ich bin gerade so ein bisschen überrascht, das war mir gar nicht so klar. Ich bin überrascht, weil das gegen diese klassische Argumentation für die Praxis des Vererbens läuft.
Das ist eigentlich eine Einschränkung, oder?
Das ist ja eine massive Einschränkung der Freiheit in einem freiheitsliebenden Land wie der Schweiz. Theoretisch müsste man doch denken, dass man tatsächlich damit machen kann, was man will mit dem Geld. Und dazu gehört auch eben zu sagen, ich möchte nicht, dass das dieser Schuft, der mein Sohn ist oder meine Tochter, dieses Geld bekommt. Gell?
Ja. Ja. Also der Gesetzgeber hat durchaus zwischen Gerechtigkeits- und Freiheitsüberlegungen hin und her changiert, hat das eingebaut irgendwie. Also.
Ja, also ich glaube, es geht zum Teil auch um Gleichbehandlung der Kinder, dass eben möglichst Kinder gleich viel sollen bekommen. Ist aber nicht immer so gewesen. Also früher waren Frauen, Töchter benachteiligt gewesen, haben weniger bekommen. Oder es hat ja so Regeln gegeben, je nachdem, ist früher ja alles kantonal gewesen, zum Beispiel, dass der älteste Sohn den Hof erbt. Und in anderen Kantonen hat man es aufgeteilt und die Flächen sind immer kleiner geworden, was dann auch zu der gesellschaftlichen Entwicklung beigetragen hat. Was man aber beobachten kann, Pflichtteile sind immer kleiner geworden. Und es sind immer weniger Leute, die Pflichtteile bekommen. Also Geschwister kommen schon seit 1988 keine Pflichtteile mehr über. Und jetzt seit letztem Jahr kommen die Eltern keine Pflichtteile mehr über, wenn ihre Kinder sterben. Also Pflichtteile gibt es jetzt noch für die Kinder und den Ehegatten. Und auch dort ist der Pflichtteil jetzt einfach die Hälfte vom gesetzlichen Erbteil. Vorher war es für die Kinder 3/4 gewesen.
Also wenn man jetzt so aus gesellschaftlicher Perspektive anschaut, heisst es, man hat immer mehr Freiheit betont, mit dem Eigentum, mit dem Vermögen zu machen, was man will, und immer weniger Verpflichtung gegenüber der Familie. Und das, die Verpflichtung mit der Familie ist ja verbunden mit einem gewissen Wirtschaftsmodell. Also jetzt zum Beispiel bei den Bauernhöfen, dass die Höfe zusammenbleiben und können funktionieren und nicht so verteilt werden. Das ist schon spannend. Also im Erbrecht haben wir eigentlich extrem viel, was zusammenführt.
Ja, und auch gesellschaftliche Themen. Ich glaube, früher hat es auch wirklich Sinn gemacht. Die Kinder erben dann mal, aber die Kinder sind ja auch dafür da gewesen, sich um ihre Eltern zu kümmern, wenn die alt geworden sind. Und die Themen fallen ja heutzutage ein Stück weit weg. Wir haben unseren Sozialstaat, der alle auffängt. Also die Kinder sind einerseits theoretisch nicht darauf angewiesen zu erben, auch wenn das doch schon Einfluss hat. Und gleichzeitig ist man auch nicht mehr dafür verantwortlich, für seine Eltern zu schauen bis zum Tod. Mhm. Aber es gibt natürlich immer noch viel Spannungen durch das.
Mehr Freiheit, weniger Solidarität quasi, so in die Richtung. Da kommen wir ja auch noch drauf zurück. Jetzt Helena, du hast auch so zwei Hauptfälle unterschieden, also die Leute beraten, wie sie es können, man kann es gerecht machen, und das zweite sind die Streitfälle, also wirklich, wenn es ausgebrochen ist unter den Erben. Düster Eindruck oder gibt es beim Erben besonders viel Streit?
Ist vielleicht ein bisschen schwierig zu sagen, weil wir gehören natürlich von den Leuten, die Streit haben, die sind die, die bei uns anrufen, aber beim Erben gibt es viel Streit, und was auch auffällt, ist, viele sagen, wir haben es eigentlich immer gut gehabt, bis der Vater gestorben ist. Und dann geht es los. Oder man hat sich weh, man hat sich auf die Seite schieben, was war. Und dann beim Erben brechen alle Konflikte, die die Leute in der Familie hatten, von klein auf wieder auf. Also wir haben viele Leute am Telefon, die dann sagen, ja, aber mein Bruder, der hat schon immer alles bekommen. Und die Eltern haben den schon immer bevorzugt. Und der hat das Geschäft übernommen und so weiter und so fort. Es ist schon immer gewesen. Und jetzt will er auch noch beim Erben ja, das Geschäft zum Beispiel eben nicht so angerechnet haben, wie es vielleicht gesetzlich vorgesehen wäre. Was auch wieder das Thema ist mit dem Unternehmenserbrecht. Mhm. Weil die Firmen müssen wir je nachdem liquidieren, damit man die anderen Geschwister auszahlen kann. Also es sind viele kritische Punkte. Und ja, so beim Erben wird viel gestritten. Und es gehen viele Familien kaputt.
Also da brechen in der Familie beim Erbfall ganz viel häufig schon verkrustete alte Konflikte auf. Da werden die Rechnungen plötzlich beglichen. Christian, wenn du das hörst, was geht dir da durch den Kopf als Philosoph?
Ich muss zunächst an einen Begriff denken, mit dem ich mich beruflich ziemlich lange beschäftigt habe, nämlich den Begriff des Vertrauens und der Vertrauensbeziehung. Familienverhältnisse sind ja im besten Fall Vertrauensverhältnisse. Die Praxis des Vererbens scheint irgendwie so ein Störfaktor in diesen Vertrauensverhältnissen darzustellen. Oder zumindest in vielen Fällen, so wie du das schilderst, Helena, scheint die Tatsache, dass plötzlich ein Erbe im Raum steht, wenn man so sagen darf, dafür zu sorgen, dass Leute deutlicher sehen, wie wenig ihre familiäre Beziehung tatsächlich von Vertrauen charakterisiert sind. Vertrauen ist ja eine Beziehungsform, bei der es auf Offenheit, Ehrlichkeit und sozusagen symmetrische Machtverhältnisse ankommt. Wenn ich einer anderen Person vertraue, dann bedeutet das, dass wir uns als Gleiche betrachten und behandeln. Und das scheint etwas zu sein, was nicht in allen Familien klarerweise für selbstverständlich genommen werden kann. Und das Erben macht das, legt das dann so wie offen plötzlich. Ich glaube, der Mechanismus des Erbens ist gerade, wenn es um die Perspektive der Personen geht, die etwas vererben wollen, auch so eine Art Machtinstrument oft, mit dem sich ältere Personen sozusagen noch so einen letzten Einflussfaktor vorbehalten können gegenüber ihren Kindern, die ansonsten machen, was sie wollen. Mhm. Das ist sicher auch nicht gut und könnte irgendwie zu Problemen führen. Insgesamt glaube ich aber, es hört sich nicht so an, als ob diese Problematik zwangsläufig mit der Praxis des Vererbens zusammenhängt. Das heißt, wenn die Familienverhältnisse gesund sind, sage ich mal, um dieses seltsame Wort zu verwenden, dann kann ich mir auch vorstellen, dass eine Erbschaft vollkommen gesittet über die Bühne geht. Ja, und ich glaube, diese Fälle wird es wahrscheinlich auch geben, nur werden sie bei dir nicht gemeldet.
Also ich habe schon ab und zu so Fälle, das sind die Leute, die eben fragen, wie müssen wir es mit der Behörde machen, wie müssen wir es abwickeln? Also das sind die technischen Fragen. Die gibt es sicher auch, und die gibt es sicher auch häufig. Also ich habe jetzt keine Zahlen, wie viele Leute wirklich streiten und wie viele das auch ganz ordentlich und anständig hinkriegen.
Mhm. Was mir so ein bisschen auffällt, nach dem, was du erzählt hast, Helena, ist, dass dieser Mechanismus des Vererbens, der legt für mich so ein bisschen offen, was für ein seltsames Verhältnis wir zum Materiellen eigentlich haben. weil du hast ja am Anfang davon gesprochen, dass viele Leute dieses dringende Bedürfnis haben, etwas zu vererben, so als ob es keine anderen Mittel und Wege gäbe, in Erinnerung zu bleiben. Oder vielleicht kommt es nicht darauf an, dass ich etwas meinen Kindern hinterlasse. Vielleicht sollte ich, solange ich noch lebe, auf eine andere Weise mit ihnen umgehen. Ja? Mhm, warum legt man so viel Gewicht und so viel Bedeutung in diese Erbschaft hinein? Es ist ja eigentlich nur, in Anführungsstrichen, Geld. Aber es scheint mehr als Geld zu sein. Vererben scheint auch so eine expressive Dimension zu haben, mit der ich etwas zum Ausdruck bringe. Eine besondere Form von Liebe oder Zuneigung.
Ist es nicht auch ein Leistungsbeweis? Also, dass man damit kann beweisen, ich habe meinem Leben etwas geleistet und ich gebe dir das jetzt weiter. Zeige dir damit, ich habe etwas geleistet.
Ja, das schwingt sich ja auch mit. Das ist aber vielleicht noch etwas, was ich sogar verstehen könnte. Das andere kommt mir bizarrer vor, dass ich meine Liebe zum Ausdruck bringe, indem ich für meine Töchter ein Erbschaftspaket schnüre. Also ja, ich verstehe schon, dass man ihr Leben erleichtern möchte, dass das Leben der Kinder erleichtern möchte, dass man ihnen irgendetwas mitgeben möchte. Aber das, was du angedeutet hast, hatte ja so eine ganz diffus emotionale Komponente, wo es mir so ganz wichtig ist, irgendetwas zu vererben, als Geste sozusagen. Mhm.
Also ich, in dem Film, wo nächstens in Kino kommt, da rund um den Herr Baume, Rudi Baume, früheriger Nationalrat, da hat sein Sohn einen Film über ihn gemacht. Und dort will ja der Vater mit der Mutter, die haben einen Hof in Frankreich, haben die aufgebaut. Und die wollen unbedingt, dass jetzt der Sohn den Hof übernimmt, oder? Und der ganze Film dreht sich um die Frage. Und der Sohn will eigentlich nicht. Er ist Filmemacher und nicht Bauer, oder? Und bei mir in meinem Leben gibt es etwas Ähnliches. Meine Mutter hat ein Haus in Südfrankreich, wo sie liebt, heiss liebt. Und da will sie eigentlich, dass wir das übernehmen. Und wir sagen eigentlich, hey, ich weiß auch nicht, wir wollen nicht ständig auf Südfrankreich in die Ferien oder das Häuschen übernehmen, wir haben andere Träume. Aber das geht nicht. Also sie sagt quasi, ich verkaufe das Haus nicht, ihr erbt das. Mhm. Also das ist auch etwas von wie, ich weiß auch nicht, das soll weiterleben mit euch.
Ja, ja, das hat, um jetzt ein bisschen von der Philosophie in die Küchenpsychologie zu wechseln, ohne dass ich natürlich in deine Familienverhältnisse hineinquatschen möchte, aber es hat sowas wie eine Art Verdrängung der Angst vor der eigenen Sterblichkeit oder so etwas. Ja, wenn das Haus jemandem anderen gehört, dann bin ich ja komplett weg. Und das ist natürlich auch nicht gerade rational.
Ja, und auch etwas gehen zu lassen, wo einem eben so wichtig ist, wo man so gern hat, dass einfach weg haben, das will man nicht.
Mhm. Ja gut, auf der anderen Seite, ich versuche ja immer, das ist so ein bisschen meine Deformation professionell als Philosoph, die Dinge von allen Seiten zu sehen. Und ich habe auch solche Sachen, vielleicht nicht mit materiellen Dingen wie Geld oder so, aber ich kaufe Bücher, die ich wahrscheinlich nicht dringend brauche. Und ich stelle mir dann vor, dass meine Töchter diese Bücher dann bei sich zu Hause aufstellen, wenn ich mal nicht mehr da bin, oder meine Schallplatten. Aber das ist eigentlich eine absurde Vorstellung. Und eigentlich ist es auch ein bisschen, ich möchte ihnen das nicht aufdrängen. Ich sollte ihnen das nicht aufdrängen. Und ich habe trotzdem die Vorstellung, dass es irgendwie schön wäre, wenn meine Goethe-Gesamtausgabe dann bei meiner Tochter steht.
Ja, also da muss ich sagen, wir haben von meinem Papi eine große Bibliothek geerbt und es ist uns sehr schwer gefallen, die aufzuräumen. Das ist, wir können nicht alle Bücher behalten. Wir interessieren uns nicht für alles, was ihn interessiert hat. Aber Goethe Gesamtausgabe steht noch daheim.
Und hast du, Helene, hast du etwas, wo du deinen Kindern, die sind ja noch recht jung, aber gleich, weißt du, so eine Vorstellung, das möchte ich meinen Kindern weitergeben?
Ja, also das eine ist, unser Haus, das meiner Familie gehört, das mein Grossvater gebaut hat, es wäre schon schön, wenn das in der Familie bleiben kann, wenn das weitergehen kann. Ich fühle mich dort sehr verwurzelt. Von dem her, ja, wäre schön. Ich glaube, ich bin nicht verbissen darauf, dass es sein muss, aber wenn sie das möchten, würde mich das sehr freuen.
Okay. Jetzt beim Beraten, wenn du so Streitfälle hörst, wirklich, das kann ja aufs Blut gehen, ganz heftig, oder? Und manchmal, wenn man es von außen liest, hat man das Gefühl, wo ist das genau entgleist? Das ist ja völlig irrational. Gehen dir beim Beraten auch manchmal so philosophische Gedanken durch den Kopf, zum Beispiel, ob Erben Menschen wirklich glücklich macht?
Vielleicht beim Beraten direkt nicht, dann bin ich sehr fokussiert auf das Thema, das der Mensch gerade hat. Und auch, was wir natürlich häufig haben, ist, dass wir wirklich probieren zu verstehen, was ist denn dahinter, hinter dem Konflikt, dass man vielleicht probieren, den Weg richtig Lösung zu finden. Aber nachher oder im Gespräch mit den Kollegen, manchmal schon, ja. Also es ist schon das Thema, wo man sich fragt, wäre es nicht viel einfacher, wenn man alles verkaufen würde und jeder kommt seinen Batzen über und jeder fährt neu an. Oder ja, zum Teil auch bei Leuten, die es wirklich nicht nötig haben. Also wo man sieht, die haben genug Geld, die haben alle genug und sie streiten sich bis aufs Blut.
Mhm. Was geht dem Christian da als Philosoph durch den Kopf? Macht Erbe glücklicher?
Es ist natürlich, die Frage nach Glück ist eine der großen, schwierigen Fragen der Philosophie, mit der man sich selten so direkt beschäftigt, wie wir das im Moment tun, was vielleicht schade ist, aber liegt etwas, das liegt ein wenig daran, dass Philosophie so eine hochspezialisierte Disziplin inzwischen ist. Ich würde aber sozusagen als unmittelbare Reaktion auf diese Frage sagen, es macht nicht glücklich, es kann unglücklich machen, aber eigentlich ist das der falsche Fokus, glaube ich. Was uns diese Erbstreitigkeiten zeigen, ist, dass die Gesellschaft, in der wir leben, mit ihrem Fokus auf materiellen Dingen uns vielleicht von den eigentlichen Sachen, die wichtig wären, um ein glückliches Leben zu führen, wegbewegt. Und damit will ich nicht sagen, dass materielle Dinge unwichtig sind. Aber wir leben eben in einer Gesellschaft, die sehr viele Ungleichheiten beinhaltet. Wenn man diese Ungleichheiten ein bisschen beheben könnte und dafür sorgen könnte, dass es allen Leuten auf der Welt meinetwegen gut geht und dass sie ein würdiges Leben führen können, dann müssten wir über diese Dinge nicht mehr nachdenken und dann wäre das auch nicht mehr so entscheidend, wie man erbt und in welchem Umfang. Und ich glaube, wenn man sich daran gewöhnen könnte, dass andere Dinge wichtig sind, wenn man sozusagen ein bestimmtes Mindestmaß an materieller Sicherheit erlangt hat, dann würde es einem auch leichter fallen zu sagen, dann lassen wir in Gottes Namen dieses Vererben von größeren Beträgen irgendwie und investieren das Geld woanders. Wir haben ja finanziellen Bedarf in unserer Gesellschaft. Warum sollte das nicht in die Pflege von alten Leuten hineinfließen? Ja? Mhm. Aber das würde einen Mentalitätswandel erfordern, bei dem man ein bisschen wegkommt von dieser Vorstellung, ich bin meines eigenen Glückes Schmied und das ist primär in materieller Hinsicht gemeint. Wir sind die Schmiede unseres eigenen Glückes, aber Glück besteht eben nicht nur darin, dass man möglichst viel Vermögen anhäuft.
Mhm. Und gleich wieder, das ist spannend, sicher ein wichtiger Punkt. Jetzt nochmal zurück auf deinen Beratungsalltag. Der sieht ja nicht so aus, oder? Eben. Mhm. Manchmal gibt es wirklich Streit und es geht um sehr viel Materielles. Aber was, oder sagen wir jetzt auch vom Juristischen her, was kann man vorbeugen, dass es nicht zum Streit führt, was rot
ist da? Also vorbeugen ist eben das, was du gesagt hast, mit dem Vertrauen in der Familie. Und da ist es wichtig, dass man das von Anfang an pflegt, dass man transparent und offen ist, was welches Kind bekommen hat. Weil wir haben sehr häufig die Sachen, wo dann eben jemand anruft und sagt, ich weiss nicht, meine Schwester, die hat immer etwas bekommen, aber ich weiss es nicht so genau. Und da muss man wirklich kommunizieren, man muss miteinander reden. Wenn ein Kind etwas bekommt, dann müssen die anderen wissen, idealerweise auch einverstanden sein. Und nachher eben auch bei der Planung vom Nachlass, die Eltern müssen mit den Kindern reden. Es nützt nichts, wenn ich auf dem Papier aufschreibe, der Sohn kommt das Häuschen über und die Tochter kommt den Betrag über und das dritte Kind, weiss auch nicht, kommt das Unternehmen über, sondern das muss man mit den Kindern anschauen, man muss schauen, was sind eure Bedürfnisse, wie möchtet ihr das machen? Oder auch, es gibt auch, dass das Kind noch nicht wissen, was sie dann möchten später. Es gibt auch viele Leute, die machen das Testament, wenn die Kinder noch recht klein sind. Und das macht einfach keinen Sinn. Und am Schluss hat man dann die Erbe da mit dem Testament, mit den Verfügungen, wo man sich eigentlich daran halten muss. Und der eine findet es toll und die anderen zwei vielleicht nicht. Und dann hat man einen Konflikt.
Mhm. Und das heisst, also offen reden, transparent sein, aber das heisst wahrscheinlich auch, Trauen im Tod in die Augen zu schauen. Weil häufig ist, so, ist das ein Hemmnis, über die Sachen wirklich zu reden, weil die Voraussetzung ist, dass man stirbt.
Ja, natürlich. Und auch viele Leute machen ihr Testament ja wirklich auch erst ganz am Schluss, auf der Schlussgerade. Also eine Phase ist, wenn man Familie gründet mit dem Kind, weil man sich absichern will. Und die zweite Phase ist dann wirklich, wenn man im Alter ist. Und ja, eben bei der Planung, ich finde häufig, man kann auch zu viel planen und es kommt dann nicht unbedingt besser. Gut ist, wenn man darüber redet, wenn man eben sich austauscht, wenn man gemeinsam schaut. Aber das setzt halt voraus, dass man zusammen an den Tisch sitzen kann und sich gut versteht.
Wir reden in der Erfolg vom Podcast «Beobachter Radar» über das Erbe, im Sinn und Unsinn von unverdientem Geld. Mitdiskutieren tun der Philosoph Christian Budnik und die Rechtsberaterin Helena Ott. Mehr als 100 Milliarden werden im Jahr vererbt. Das ist eine enorme Summe, haben wir schon gesagt. 100 Milliarden bekommen da Menschen einfach so, ohne dass sie dafür geschafft oder schon etwas gemacht haben. Das ist, so hast du gesagt, Christian, auch ein bisschen schwierig für die Gesellschaft, weil es auch so ein bisschen ein diffuses Gefühl von Ungleichheit kann erzeugen. Entsteht darum aus philosophischer, ja vielleicht sogar recht philosophischer Sicht, Handlungsbedarf für die Politik?
Es ist mir sehr schwer, Entschuldigung, von der Warte eines Philosophen Handlungsbedarf anzumahnen, weil so konkret werden wir selten. Aber es ist tatsächlich so, dass das zumindest Fragen aufwirft, die mit Gerechtigkeit zu tun haben. Wir wollen ja eine gerechte Gesellschaft haben. Das ist sozusagen das Ziel, das im besten Fall auch von Seiten der Politik verfolgt wird. Und wir als Philosophinnen und Philosophen machen uns Gedanken darüber, worin diese Gerechtigkeit eigentlich bestehen sollte. Und da gibt es, wie in ganz vielen anderen Fällen auch, verschiedene Theorien. Und die Theorie, die, glaube ich, als Gerechtigkeitstheorie im Verlauf des 20. Jahrhunderts, zumindest bis heute, am durchschlagendsten war, die Theorie von John Rawls, geht davon aus, dass ökonomische Ungleichheiten okay sind. Die können wir akzeptieren. Wir müssen nicht alles gleich machen, wie mit so einer Geldwalze. Aber die sind nur dann okay, wenn sie den am schlechtesten Gestellten in unserer Gesellschaft zugutekommen. Und das würde bedeuten, dass wir unsere Erbpraxis entsprechend vielleicht anpassen müssten. Es ist okay, wenn Leute viel Geld erben, aber das sollte auf eine Weise passieren, durch die auch Menschen profitieren, denen es nicht so gut geht.
Die radikalste Form wäre es, einfach ganz abzuschaffen, sagen wir nicht irgendwie einen Staatsfonds einzurichten, wo dann den Leuten das Grundeinkommen auszahlen und dann könnten sich den ideellen Wert widmen und müssen nicht die materiellen verfolgen. Wäre das etwas, was jetzt aus philosophischer Sicht Argument für sich hätte?
Ja, die Diskussion um Grundeinkommen ist ja nochmal eine andere Diskussion, die ganz eigene Probleme aufwirft. Insofern würde ich das nicht so schnell daran knüpfen.
Ich kann jetzt einfach als Beispiel sagen, ja, oder? Wenn man es würde abschaffen, ja, heisst es immer, woher geht denn das Geld? Was macht man denn mit dem Geld? Da ist einfach der Staat, dann haben wir einen riesigen Staat und so.
Ja, es gäbe sicher ganz viele Beispiele. Es ist nicht so, dass wir kein Geld brauchen könnten. Auch in der Schweiz nicht. Ja, also es wird ja von ganz oft gerade von bürgerlicher Seite argumentiert mit Sparzwängen aller Art. Das geht immer, fast immer, zumindest aus dieser Perspektive, auf Kosten von Leuten, die auf irgendeine Weise angewiesen sind auf Sozialleistung. Da haben wir zum Beispiel irgendwie einen Bereich, in dem man gut Geld hinein investieren könnte, um unsere Gesellschaft zu einer gleicheren Gesellschaft zu machen. Zu einer Gesellschaft, die auf diese Weise auch genuin solidarisch würde.
Und lange haben ja die Liberalen, also die FDP und so, haben ja eigentlich für höhere Erbschaftssteuern plädiert, weil man damit wahrscheinlich gehofft hat, dass die Leute sich mehr anstrengen im Laufe ihres Lebens und damit kompetitiver sind und leistungsfähiger.
Oder? Ja, mag überraschen, aber tatsächlich die klassischen Liberalen wie John Stuart Mill zum Beispiel, die waren ganz gegen die Praxis des Vererbens, weil sie gegen das Ideal der Individualität gestanden hat. Ja, wenn ich als Individuum mein Leben gestalte, dann mache ich das ohne diese Hilfe, die ich von meinen Vorfahren erhalten habe. Und das ist insofern erstaunlich, als der politische Liberalismus, wie wir ihn heute kennen, wahrscheinlich dann doch eher für die Praxis des Erbens ist. Und das mag daran liegen, dass das im Grunde, dass der Liberalismus zu so einer Art Wirtschaftsliberalismus verkommen ist, müsste man sagen, und nicht mehr viel mit dem zu tun hat, was John Stuart Mill gedacht hat.
Aber jetzt, wir haben es schon ein bisschen davon gehabt, gell, Helena, wenn jetzt das ein Telefon jemandem würde sagen, bei der Beratung, ja, hören Sie, seit dem 1.1.2026 haben wir kein Erbrecht mehr, es tut mir leid. Was gibt es für Reaktionen?
Ich glaube, die Leute wären entsetzt, weil eben gerade die, unsere Abonnenten, die bei uns anrufen, sind ja viele Leute, die eben so, sie haben ein Häuschen. Man hat jetzt nicht ein riesen Vermögen, aber man hat das Häuschen, das man sich erwirtschaftet hat. Und wenn wir das jetzt nicht mehr weitergeben können, es geht alles an den Staat. Ich glaube, viele Leute würden dann empfinden, dass ihr Leben ja eigentlich sinnlos ist. Man kann machen, was man will. Am Schluss kommt der Staat alles über. Und ich frage mich auch, ob das wirklich helfen würde, der Motivation selber etwas zu erreichen. Oder wie weit das helfen würde, wenn man ja sich nichts noch mehr erschaffen kann, was man dann weitergeben kann. Es ist ja dann irgendwann einfach alles vorbei.
Du meinst, ab 60 würde man gar nicht mehr finden, wieso schaffe ich
vielleicht schon vorher, oder? Wenn du vielleicht genug hast oder Unternehmer bist, wie weit baust du deine Firma auf, wenn es nachher dann sowieso, ja.
Ich glaube, wir haben im Moment eher das Problem, dass man die ganze Zeit denkt, dass man immer mehr machen muss. Das ist, glaube ich, eher das Problem in unserer Gesellschaft, diese weit verbreitete Haltung. Es muss immer effizienter sein. Die Rendite müssen immer höher ausfallen, etc. etc. Ich glaube nicht, und das ist ein Streit, den wir wahrscheinlich nicht führen sollten, weil wir können den nicht beilegen. Das ist eine empirische Frage. Aber ich glaube nicht, dass Leute in dem, was sie tun, motiviert werden, von irgendeinem Ergebnis, das sie in 10 oder 20 Jahren erzielen werden. Oder dass es gar um ein finanzielles Ergebnis geht. So, es gibt nicht diese Leute, aber es gibt viele Leute, die machen Dinge, weil sie das interessant finden, was sie machen. Mhm. Ich glaube schon, dass es nicht jede Arbeit ist von dieser Art. Aber gerade die Arbeiten, von denen wir reden, das heißt höher bezahlte Arbeiten in unserer Gesellschaft, sind Arbeiten, die erfüllender sind als die Arbeit in der Fabrik, sage ich mal. Und ich bin mir relativ sicher, dass Leute auf ähnliche Weise dieser Arbeit nachgehen würden, auch wenn sie wüssten, dass sie ihr Geld nicht vererben können. Es geht zudem, glaube ich, nicht so sehr, und es sollte nicht um die Frage gehen, ob wir das Erbe radikal ganz abschaffen. Ich habe ja eben angedeutet, dass in einem bestimmten Ausmaß die Praxis des Vererbens sogar der Gleichheit zuträglich sein kann, Chancengleichheit steigern kann. Erben hat, wie wir auch besprochen haben, auch so einen expressiven Wert, wo ich etwas zum Ausdruck bringe, indem ich das Häuschen vererbe oder die Goethe-Ausgabe oder was auch immer. Das sollte ja alles erlaubt sein, aber man kann sich durchaus die Frage stellen, was passieren würde, wenn man sagen würde, nur bis zu diesem bestimmten Punkt, nur bis zu diesem bestimmten Betrag.
Also das ist immer so bei Erbschaftsinitiativen, wie sie es die Jungsozialisten wieder lanciert haben, 50 bis 50 Millionen kann man vererben und nachher nicht. Das würde jetzt aus philosophischer Sicht quasi die Ansprüche erfüllen, dass man kann vererben, dass man auch das Häuschen, das den Leuten wichtig ist, kann vererben, aber oben raus nimmt man Geld weg, für das Ungleichgewicht in der Gesellschaft zu bekämpfen, wo entsteht. Also
ich würde nicht sagen, dass alle Philosophinnen und Philosophen, die sich mit der Frage beschäftigen, dafür plädieren würden. Das gibt es, wie gesagt, diesen Konsens gibt es in der Philosophie nicht. Ich finde das aber einen nicht unplausiblen Vorschlag. Und das, was du sagst, Helena, ich bin mir sicher, dass es sehr viele Leute geben würde, die dann sagen, oh, da fühle ich mich aber komisch oder ich möchte das nicht, das ist eine zu drastische Veränderung. Ja, es kann sein, dass das so ist, aber unsere Gesellschaften verändern sich permanent auf drastische Weise. Wenn man uns vor 15 Jahren gefragt hätte, ob wir Facebook wollen, hätten wir vielleicht auch anders geantwortet und wir haben es einfach zugelassen. Ja, also es gibt sehr, sehr viele Veränderungen, die wir einfach mitmachen und am Ende leben wir irgendwie damit. Vielleicht sollten wir gucken, wie wir mit so einer Veränderung
kommen. Aber ich meine, jetzt Erbschaftssteuern in der Schweiz haben bis jetzt noch nie Chancen gehabt. Das kommt immer wieder und so weiter und so fort. Jetzt, wenn du die Leute am Telefon erlebst mit Erbrechtsfragen, wie erklärst du das? Wieso ist das immer?
Also ich glaube, viele Leute haben eben Angst, dass es sie doch mal betreffen könnte. Also jetzt eben 50 Millionen betrifft die allerwenigsten. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass viele Leute sich Sorgen machen würden, dass es sie trotz allem treffen könnte. Wir haben das ja schon mal gehabt, die Abstimmung, wo nachher alle Eltern schnell ihre Häuschen überschrieben haben. Einfach weil man die Sorge hat, es könnte mich auch treffen. Jetzt bei 50 Millionen trifft es ja realistischerweise wirklich nur sehr, sehr reiche Leute. Und da habe ich das Gefühl, die Leute am Telefon wären da grundsätzlich nicht dagegen. Es sind dann die wirtschaftspolitischen Bedenken, dass die ganzen Reichen dann weggehen.
Genau, dann zahlt man mehr Steuern oder man hat plötzlich keinen Job mehr, weil das sind Unternehmer, die einem auch Job garantieren. All diese Fragen kommen dann mit trainieren und das ist dann plötzlich nicht mehr so einfach.
Ja, das ist leider dann immer dasselbe Argument, das man hört bei fast allen Vorschlägen, die Richtung Gleichheit zielen, hört man dann immer, aber die Wirtschaft geht den Bach runter. Deswegen dürfen wir das nicht riskieren, weil wir unseren schönen, fragilen Zustand aufrechterhalten müssen. Das ist nicht gerade progressives Denken.
Mhm. Also ich fasse zusammen. Aus philosophischer Sicht gibt es gute Gründe für eine Erbschaftssteuer. Aber von den Leuten, gerade mit kleinem oder mittlerem Einkommen, die sind skeptisch, weil es ihnen eben wichtig ist, etwas weiterzugeben. Also der symbolische Kraft, der expressive Charakter vom Vererben soll etwas weitergehen können. Und da können wir also sicher gespannt sein, wie die Abstimmung eben über die neuesten Initiativen ausgehen wird. Weil das muss ja dann jeder in sich selber so ein bisschen, all die Fragen, die wir jetzt hier diskutiert haben, in den Gleichgang bringen und am Schluss einen Entscheid fällen. Beim Thema Erbe kommen also extrem viele Themen zusammen. Freiheit, Gleichheit, Solidarität. Da haben wir jetzt gar noch nicht darüber geredet. Solidarität.
Es ist einmal zwischendurch, habe ich es eingestreut, aber
inwiefern hat denn Erbe mit Solidarität zu tun?
Naja, das Einschränken von Erbe hätte mit Solidarität zu tun, weil man je nachdem, wofür man das Geld, das dann übrig bleiben würde, verwenden würde. Man könnte es verwenden, eben zum Beispiel, um soziale Missstände zu beheben, um unser Krankenversicherungsmodell auf eine ganz andere Grundlage zu stellen.
Also individuell erarbeitetes Vermögen plötzlich für die ganze Gesellschaft wirksam zu machen.
Ja.
Also das spielt ja heute auch schon eine Rolle. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die Stiftungen, die irgendwelche gemeinnützige Organisationen als Erben einsetzen. Es sind häufig die, die keine eigenen Kinder haben. Aber ganz, ganz viele Organisationen und auch unsere Stiftung SOS Beobachter, wir profitieren extrem von den Erbschaften, die die Leute eben probieren, den Solidaritätsgedanken zu leben und mit ihrem Geld irgendeiner guten Sache zu dienen.
Wenn ich auch da ganz kurz skeptisch noch etwas einwerfen kann, gerade diese Praxis des Vererbens an Stiftungen ist in letzter Zeit philosophisch ein bisschen kritisch angeschaut worden, weil das nicht in allen Fällen, aber oft eine Weise ist, wie man Macht ausüben kann über Generationen hinweg. Mhm. Ja, Leute können oft entscheiden, wie diese Stiftungen arbeiten, mit welchen Themen sie sich befassen, wen sie unterstützen. Das ist vielleicht nicht unbedingt die Art und Weise, wie man Solidarität herstellen sollte. Zudem sollte es ja nicht nur eine Frage von sozusagen individueller Wohltätigkeit sein, dass einzelne Leute irgendetwas vererben, weil sie so drauf sind, dass sie gerne etwas vererben möchten. Vielleicht, wenn es ein Anspruch der Gerechtigkeit ist, dann haben wir alle vielleicht einen Anspruch darauf.
Mhm. Ja. Also ich tue extrem, also wir reden ja jetzt da sicher schon 3/4 Stunde. Also wir nehmen ein Wort, wir nehmen ein Thema, wir gehen in die Tiefe und plötzlich sind wir eben bei Freiheit, Gleichheit, Solidarität, Neid, Glück, Sehnsucht nach ewigem Leben und so weiter. Also eigentlich das Erbe, das ist ein Kristallisationspunkt für extrem viel. Und vielleicht noch jetzt ganz am Schluss, was ist euer persönlicher abschließender Rat, wie man mit dem Thema Erbe umgehen sollte, um möglichst glücklich zu werden? Herina?
Ich glaube, zum glücklich werden darf man sich nicht auf Erbe oder auf Geld fokussieren. Es ist sicher so, wenn man kein Geld hat, das ist etwas, was eher unglücklich machen kann. Aber ich glaube nicht, dass das Erben an sich, weder das Vererben noch ein Erbe überzukommen, glücklich macht.
Christian?
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, ich würde ganz was Ähnliches sagen, wenn es, und vielleicht habe ich das schon gesagt, wenn es um Glück geht, dann sollte der Fokus nicht auf Erbschaft liegen, sondern eher auf der Frage, wie stellen wir sicher, dass es uns allen in der Gesellschaft gut geht und dass wir alle ein würdevolles Leben führen können. Das ist ja, glaube ich, die entscheidende Grundlage dafür, dass man dann tatsächlich ein glückliches Leben führen kann, aber garantiert ist das natürlich auch noch nicht.
Helena, Christian, vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Sehr gern.
Das ist Beobachter Radar mit dem Christian Butnik, der Helena Ott und mir, dem Dominik Strebel. Wer mehr über Erbe will wissen, schaut am besten in unsere Shownotes. Da finden Sie viele Links zu bisherigen Artikeln und zur Schwerpunktausgabe vom Beobachter zu diesem Thema. Und wer sich live noch ein bisschen weiter in das Thema vertiefen will, der geht am besten in die Ausstellung im Berner Generationenhaus. Sie fängt am 16. November an und dauert dann bis am 26. Oktober 2025. Also man hat da ziemlich Zeit, sich dem Thema hinzugeben. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder reinhören. Bis bald.